Sie hören den Kurier.
The first rule on investment is don't lose. And the second rule on investment is don't forget the first rule.
Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Liebe Podcasthörerinnen, lieber Podcasthörer, willkommen bei Ziemlich gut veranlagt. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert.
Hallo Rüdiger.
Mein Name ist Rüdiger Landgraf und von wegen Sommerloch. Diesen Sommer wird mehr getradet als sonst. Wir sind bei den Umsätzen ja ähnlich stark wie im Monat Mai oder April. Neue Zahlen gibt's von Walmart, die sind ja mit Spannung erwartet worden, weil das letzte Mal ist Walmart nach den Zahlen um 20% runter. Und auch von BHP Billiton, das ist der größte Bergbaukonzern der Welt. Die Rohstoffe sind ja teuer wie noch nie, da müsste es ihnen eigentlich gut gehen. Diese Woche war ein besonderer Feiertag und der fiel auf einen Feiertag, nämlich der Tax Freedom Day, der ausgerechnet auf Maria Himmelfahrt gefallen ist. Bis dahin haben wir in Österreich nämlich praktisch für den Staat gearbeitet. Zur Erholung schauen wir uns noch ein bisschen Streaming-Services an. Disney Plus versus Netflix, da hat sich ja in den letzten Tagen Historisches zugetragen.
Die Debatte dieser Woche ist aber die Übergewinnsteuer auf Energiekonzerne, die hohe Preise verrechnen und dabei relativ wenig dafür tun. Und ja, dabei nicht nur kräftig kassieren, sondern auch die Inflation stark in die Höhe treiben. Stichwort Energie- und Spritpreise.
Und ich war am Wochenende in Deutschland auf der Documenta in Kassel. Und obwohl ich ja Tesla-Fahrer bin, habe ich ja die eine oder andere Tankstelle beim Vorbeifahren gesehen und überrascht festgestellt, dass der Sprit in Deutschland oft billiger ist als in Österreich.
Ja.
Das war früher anders. Da habe ich mir gedacht, schaue ich mir doch mal an, ob die Ölfirmen die ICE-Fahrer in Österreich besonders ausnehmen. Weißt du, was ein ICE-Fahrer ist?
Das sind die, die einen ICE-Zug besteigen?
Nein, oder ICE, könnte man sagen.
Also,
Internal Combustion Engine, also Verbrennungsmotoren.
Ah, sehr schön.
Ja, du bist ein ICE-Fahrer.
Ja,
ein
gerne. Ich stehe dazu, ja.
Das finde ich gut. Das Barrel Öl kostet aktuell $94. Das war schon einmal teurer. Auch 2010 hat Öl $94 gekostet. Da hatten wir dann einen durchschnittlichen Spritpreis von 1,2 Euro. Jetzt denkst du, Wahnsinn, war genauso teuer, 1,2 Euro, jetzt zahlen wir so 1,7, 1,8, also um 41% mehr, große Sauerei. Stimmt, aber man muss dazu sagen, vor 12 Jahren war das und wenn wir jetzt ein durchschnittliches Preiswachstum von 3% unterstellen, was ja das Inflationsziel deiner speziellen Freundin Frau Lagarde ist.
Das sind sogar 2%, aber du gönnst dir immer ein bisschen mehr als ich.
Ja, so ist es. Jedenfalls ein Preiswachstum von 3% klingt doch nicht so schlimm. Und wenn man noch die Erhöhung der Mineralölsteuer reinrechnet, die ist nämlich 2011 um 4 Cent erhöht worden, dann sind es sogar unter 3%. Vergleicht man es mit dem Jahr 2014, da hatten wir auch etwa $94 im Schnitt, da war der Super bei 1,35 Euro, da sind die heutigen 1,7 um 26% drüber, macht wieder 3% Teuerung pro Jahr. Und jetzt kommt's, wenn man auch noch die Euro-Schwäche zum Dollar reinnimmt, dreht sich die Rechnung völlig, denn noch nie war der Ölpreis in Euro gerechnet so hoch wie dieses Jahr. Beim historischen Hoch im Dollar war der Euro ja sehr stark, da war damals das Barrel nur bei 90, also jetzt sind wir so bei 93, 94, weil wir ja Euro-Dollar quasi Parität haben. Aus dem sieht man jedenfalls nicht, dass sich die Ölkonzerne bei höheren Ölpreisen stärker bereichern als früher. Was der massive Unterschied zu früher ist, ist der unglaublich rasche Anstieg. Wir hatten ja 2020 die niedrigsten Spritpreise nominell seit 2009 und wenn wir es inflationsbereinigt sehen, war Sprit im 21. Jahrhundert noch nie so billig als 2020. Naja, und da das menschliche Gehirn auf Änderungen besonders sensibel reagiert, sind jetzt natürlich Rufe nach Übergewinnbesteuerungen besonders populär.
Ja, und da stellt sich jetzt die Frage, wie das gelingen kann. Also wir können uns erinnern, ORF-Sommergespräch am Montag hat Vizekanzler Kogler von den Grünen ja das nochmal bekräftigt. Eine Übergewinnsteuer gehört her, in den nächsten Wochen soll sie ausgearbeitet sein und dann werden wir uns das mal ansehen. Und der Punkt ist der, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, eine Übergewinnsteuer, das bedeutet aus seiner Sicht, ich kann das jetzt nur interpretieren, dass alle Gewinne, die ein Unternehmen unplanmäßig nur aufgrund der Marktlage erwirtschaftet, besteuert werden sollen. Man könnte vereinfacht sagen, alles, was über den Gewinn des Vorjahres hinausgeht. Und da beginnen meines Erachtens schon die Probleme. Wer definiert diese Marktlage? Ist nicht alles eine Marktlage, sprich jede Branche wird durch der Gewinn aufgrund der aktuellen Marktlage erzielt. Nicht?
Ja, VW zum Beispiel, weil es so wenige Autos gibt wegen der Lieferketten, haben wir ja vor ein paar Folgen gesagt. VW hat ja einen Gewinn gemacht, obwohl sie weniger Autos verkauft haben, weil sie weniger Nachlass geben müssen, weil die Autos so knapp sind.
Ja.
Übergewinn.
Übergewinnsteuer am besten gleich her.
Gleich drauf damit,
ja. Und wenn wir jetzt den Vergleich mit dem Vorjahr hernehmen, was ist eigentlich in dem Fall, wenn ein Unternehmen einen Verlust im Vorjahr geschrieben hat und dann heuer einen Gewinn? Ist dann der gesamte Gewinn eine Übergewinnsteuer und das Unternehmen ist dann wieder bestenfalls bei Null?
Gute Frage.
Ja, wissen wir nicht. Also die Definition alleine wird schon sehr, sehr schwierig. Das hat auch der Herr Badelt vom Fiskalrat gesagt.
Genau. Und das nächste ist, der Gewinn ist ja super. Also wenn ich als Unternehmen wenig Gewinn machen möchte in meiner Bilanz, da fallen mir schon die einen oder anderen Dinge ein. Da investiere ich ein bisschen oder mache eine Rückstellung oder zahle meinen Leuten mehr Geld aus. Es gibt viele Möglichkeiten, dass das Unternehmen weniger Gewinn macht und trotzdem sind alle glücklich.
Ja, das machen ja viele Unternehmen, um der Steuer zu entgehen. Gerade in den USA ist das gang und gäbe, um da irgendwie die Steuer herumzukommen. Ja, und es gibt jetzt ja auch eine aktuelle Studie dazu, die bezieht sich zwar auf Deutschland, aber trotzdem sehr interessant. Ein bisschen ideologisch geprägt allerdings.
Jetzt kommt der historische Moment. Robert zitiert eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Ja.
Dass er das noch erleben darf.
Nein, es ist eine Studie vom Netzwerk Steuergerechtigkeit, ja, im Auftrag der linksnahen Rosa-Luxemburg-Stiftung. Also ein bisschen, aber trotzdem, ja. Also eine Übergewinnsteuer für Öl, Gas und Stromkonzerne könnte demnach allein in Deutschland je nach Ausgestaltung Einnahmen von rund 30 bis 100 Milliarden Euro im Jahr generieren. Die Höchstsumme, das wären ungefähr 102 Milliarden Euro, würde sich da ergeben, wenn eine Besteuerung der Übergewinne mit 90% angesetzt wird. Und jetzt ist der Witz, das klingt jetzt sehr viel, aber es gibt Länder, wo so eine Übergewinnsteuer bereits eingeführt worden ist, Spanien, Bulgarien, Rumänien zum Beispiel, und da ist das wirklich bis zu 90%. In Deutschland würde der Steuersatz vielleicht 50% betragen, dann wären es noch immer 57 Milliarden Euro, bei 25% gut 28 Milliarden Euro.
Da muss ich jetzt mit einer Frage reingrätschen. Also alles super, jetzt habe ich Firmen wie Chevron, wie BP, wie Shell, die haben ja alle ihren Sitz, der nicht in Österreich, aber auch nicht in Deutschland. Wie will man die denn jetzt besteuern?
Na, die schlagen vor, die Autoren, die Übergewinnsteuer vom deutschen Anteil am Umsatz aus den Konzerngewinnen abzuleiten. Ja, zum einen kann man jetzt blöderweise, wie du es eh schon erzählt hast, Gewinne ziemlich klein rechnen. Und obendrein werden die oft nach Ländern runtergebrochen ja gar nicht veröffentlicht. Wird man jetzt die Konzerne zwingen, ihre Bilanzen so offiziell darzulegen, dass da genau hineingesehen werden kann, BP verdient in Deutschland XX Millionen?
Ja, das wird schwer sein, weil Einnahmenseite geht es ja relativ leicht, weil da kann ich anhand der Umsatzsteuer, die von BP abzuführen, ja, ist ja sagen, was die umgesetzt haben. Das ist ja trivial. Aber wie kann ich die Ausgaben für Deutschland sehen? Dann werden auf einmal ganz viele Kosten auf einmal in Deutschland entstehen,
ja, die früher Beispiel, woanders waren. Weil dann, ich meine, es wird BP jetzt, um das nochmal herzunehmen, wird das sicher eine Bilanz für jedes einzelne Land haben, ganz klar. Aber die werden nicht veröffentlicht. Das ist oft subsumiert in einer Region oder wenn überhaupt. Ja, es ist wirklich schwierig. Also ich glaube, das wird relativ, stellen sich das relativ leicht vor, die Autoren oder beziehungsweise alle, die das begrüßen, diese Steuer. Ich stelle es mir erstens nicht leicht vor und zweitens bin ich prinzipiell dagegen, weil es investitionshemmend ist und standortfeindlich, gerade in Österreich, wo wir ohnehin schon sehr viele Steuersätze haben.
Ja, ich halte es für schwierig, weil man kann es leicht umgehen, außer man macht es wirklich so, dass die internationalen Konzerne in Österreich den kompletten Bilanz-Striptease veranstalten. Ja. Ob sie das für uns tun werden, weiß ich nicht.
Ja, und dann sind wir schon wieder, was wir dann eh noch später in der Sendung haben mit China, US-Börse, genau, und so weiter.
Puh. Und das Zweite, was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, ich finde einfach den Begriff Übergewinn total schwierig, weil wenn jetzt ein Unternehmen aufgrund einer Marktlage was gewinnt, wie zum Beispiel VW oder wer auch immer etwas herstellt, was aktuell Mangelware ist, ich muss mir nur anschauen, die Preise von Smartphones oder von anderen Dingen, es ist ja alles teurer geworden. Wo ziehe ich genau die Grenze zum Übergewinn oder was ist ein normaler Gewinn, wo habe ich mich ökonomisch einfach besser verhalten?
Ja, da gebe ich dir natürlich völlig recht. Ich möchte jetzt den Begriff Mangelware nur ein ganz wenig beanspruchen, weil jetzt zum Beispiel Öl hergenommen, es gibt keinen Mangel an Rohöl.
Nein, es gibt keinen Mangel an Rohöl, aber der Preis in Rohöl im Einkauf ist dieses Jahr so hoch wie noch nie zuvor in der Geschichte, nämlich der Preis in Euro, der für uns
ja,
wichtig ist.
Ja, das hast
ist.
Du ja vorher erklärt.
Aber und da jetzt herzugehen und sagen, weil das Benzin so teuer ist, deswegen müssen wir jetzt eingreifen.
Ich ja, halte vor allem, das ist ja, wie du erzählt hast, schwierig. Das ist es ja
und
gar
noch
nicht
was
mal
Schönes.
Teurer.
Und wenn wir von der Übergewinnsteuer sprechen, gleich ein schönes Thema. Was ist denn dann mit unseren Freunden, den Landeselektrizitätsgesellschaften? Was ist denn mit der Wienenergie zum Beispiel? Was ist denn zum Beispiel mit der EVN oder ja, mit den Netzen Niederösterreich, dem ja auch dann Übergewinne?
Ja, ich glaube, die kommen dann, soweit ich das jetzt verstanden habe in meinem Weltbild oder was ich dazugehört habe, gilt das ja dann für alle und nicht nur schön, für die Börsennotierten. Die EVN jetzt, ist ja auch börsennotiert übrigens.
Ganz genau, ja. Allerdings, die EVN und der Verbund haben wir schon oft diskutiert, börsennotiert, aber nur ein ganz kleiner Teil im Streubesitz und das meiste liegt ja in beiden Fällen beim Staat oder halt in dem ja, Fall beim Land Niederösterreich. Das heißt, Eigentlich nimmt ja der Staat oder das Land ja eh schon mehr ein durch die höheren Strompreise. Wenn wir jetzt eine Übergewinnsteuer machen, was bringt man das? Und der Staat kann auch das Geld, das er einnimmt, stärker durch eine Dividende oder wie immer es ausgeschüttet werden wird, ja in netter Weise für soziale Zwecke oder was auch immer verwenden.
Genau da sind wir bei dem Punkt, das haben wir auch schon mal diskutiert. Sollen Sie doch eine Sonderdividende ausschütten und dieses Geld zielgerichtet an jene geben, die es wirklich brauchen, die sich die Energierechnung, das ist ja unbestritten, dass die zu hoch sind, dass sich die Energierechnung nicht mehr leisten können. Aber zielgerichtet und nicht so fantasielos einfach in der Steuer drüber. Und übrigens, de facto alle Wirtschaftsforscher, außer die aus dem ganz linken Eck, sind gegen eine solche Steuer, weil sie genau diese Probleme sehen, die wir jetzt hier gerade erörtert haben.
Ja, also, wir diskutieren nicht weiter, weil wir eine Meinung haben.
Das ja, ist immer so fad. Ja, ja gut. Aber bitte schreibt uns da draußen, was ist eure Meinung zur Übergewinnsteuer? Findet ihr auch genauso wenig durchdacht wie wir oder habt ihr eine andere Meinung? Ziemlich gut veranlagt @kurier.at.
Oder auch eine Postrate an den Kurier, Leopold Unger Platz 1 zu Handen Robert Kliedorfer.
Wir freuen uns.
Am Montag war ein Feiertag und gleich in doppelter Hinsicht, nämlich Maria Himmelfahrt und der Tax Freedom Day. Bis dahin haben wir nur für unsere Steuern gearbeitet. Seit dem 15. August geht's in unsere eigene Tasche. Wenn man das durchrechnet, entspricht das 62,5% an gesamter Steuer- und Abgabenquote. Da fragt man sich natürlich, wie kann das sein, weil wir zahlen nicht so viel Einkommensteuer, aber da ist alles drin. Da ist drinnen Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Mineralölsteuer, Tabaksteuer, Alkoholsteuer, Biersteuer, Grunderwerbsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Feuerschutzsteuer, Fremdenverkehrsabgabe, Normalverbrauchabgabe, Versicherungssteuer, und Jagd- und Fischereiabgaben und einige andere mehr. Ich wollte den Rahmen jetzt nicht sprengen.
Ja, vielleicht kommt bald die Übergewinnsteuer auch noch dazu.
Und vielleicht die Übergewinnsteuer. So kommt man dann auf die 62,5%, auch wenn der Spitzensteuersatz in Österreich ja nur bei 55% liegt und das auch nur, wenn man in der glücklichen Lage ist, über 1 Million Euro Einkommen zu haben. Und dann gelten ja die 55% ja auch nur für den Teil, der genau, über der 1 Million liegt. Also wenn du 100 Millionen verdienst, kannst du sagen, grosso modo, da hast du 55% Steuer gezahlt, da sind wir da nicht so genau. Der Tag ist übrigens gegenüber dem Vorjahr um einen Tag nach hinten gerutscht und schuld daran sind die, wer kann es erraten, die hohen
Energiekosten.
Yeah, die hohen Energiekosten. Denn warum? Auf jeden Liter Sprit oder auf jede Kilowattstunde Strom ist Mehrwertsteuer fällig und wenn wir heute nicht mehr Geld für Strom ausgeben und weniger Sparleistung haben deswegen, dann zahlen wir auch automatisch mehr Steuern, weil wir mehr konsumieren und dann mehr Umsatzsteuer.
Ja, kann man ausgeben. Sich schon ausrechnen, wie das nächstes Jahr dann aussehen wird.
Genau, und diese höheren Steuernahmen haben natürlich zu höheren Kosten geführt und damit zu einer höheren Inflation. Da war jetzt ja die Idee zu sagen, kann man die Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer auf Energieträger senken? Das geht angeblich EU-mäßig nicht, weil es wieder ein neuer Sondersteuersatz wäre. Ihr habt jedenfalls im Kurier zum Thema Inflation, die ja damit weiter angeheizt wird, eine sehr ernüchternde Prognose publiziert.
Ja, haben wir. Im Juli lag die Preissteigerungsrate in Österreich bei rund 9,2% nach 8,7% im Juni. Also es ging aufwärts und WIFO-Experte Josef Baumgartner, für den steht fest, wir sind weit weg von einer Entwarnung, sagt er im Kuriergespräch. Mit September, spätestens aber mit April 2023 überspringt die Teuerung die 10%-Marke. Jetzt wird sich jeder die Frage stellen, warum ausgerechnet im April? Weil die Energieversorger ab 2023 ihre Preise nicht mehr einmal, sondern dann zweimal im Jahr anpassen werden. Im April und im Oktober. Das bedeutet, ohne einen Markteingriff der Regierung bei Strom und Gas ist die Inflationsrate also bald zweistellig.
Ja, bin gespannt, ob es aufgeht, weil ich bleibe noch immer teiloptimistisch, weil ich sage, die Bezugsgröße aus dem Vorjahr ist entsprechend höher.
Ich weiß, du hast eine andere Meinung. Ich bin, bin da auch jetzt nicht so pessimistisch, ehrlich gesagt.
Wir können ja eine Wette abschließen, April 2023. Tippst du auf über 10? Auch nicht.
Nein.
Dann wird es nichts mit der Wette. Kommen wir zu den Aktien und zur ewigen Frage, Bulle oder Bär? Robert, erklär uns doch nochmal kurz die beiden Lieblingstiere der Börsianer.
Na, ich glaube, es ist nur ein Tier der Liebling der Börsianer, außer du gehst auf fallende Kurse.
Ich kann ja schon aufgehen.
Dann ja. Aber prinzipiell für den gemeinen Anleger ist, glaube ich, der Bulle eher der Freund. Der Bulle nämlich, der symbolisiert steigende Kurse, weil er mit seinen Hörnern die Kurse nach oben schießt oder nach oben treibt. Ja, und der Bär mit seinen Tatzen, mit seinen Prallen drückt die Kurse nach unten.
Genau. Und in Zahlen gefasst, es geht immer um die berühmte 20%-Marke. Ein Bärenmarkt ist, sobald ein Aktienindex um 20% gefallen ist, gut, das hat der Nasdaq recht locker hinbekommen mit 32% im Minus in der Spitze. Der Bullenmarkt ist, wenn der Aktienindex wieder um 20% nach oben gegangen ist. Und dann gibt es noch den Begriff der Bärenrallye. Das sind kurzfristige Anstiege, die bald durch Gewinnmitnahmen von doch nicht ganz optimistischen Anlegern zunichte gemacht werden. Das ist jedenfalls die offizielle Definition der Securities and Exchange Commission. Also 20%, die müssen wir uns im Kopf haben. Und jetzt kommt's, der Nasdaq ist ja dieser Woche an der Kippe zum Bullenmarkt.
Ja.
Gell? Da sind wir alle überrascht, weil er ist in den letzten zwei Monaten um 20% gestiegen, auf Jahressicht zwar um 17% gefallen. Und die spannende Frage ist das jetzt ein Bullenmarkt? Also sprich, super, die Kurse gehen rauf, alles sind optimistisch. Oder eben eine ausgeprägte Bärenmarkt-Rallye. Also sprich, Leute, die kurz einsteigen und sagen, ist billig, aber ich glaube nicht wirklich dran. Und wenn ich 10% gemacht habe, verkaufe ich die Aktie wieder. Und Jim Cramer von CNBC ist da eher optimistisch. JP Morgan sieht sogar Wachstumsaktien im Vorteil. Die Rallye könnte bis zum Jahresende weitergehen. Morgan Stanley sagt genau das Gegenteil. Sie rechnen mit fallenden Profiten, steigenden Zinsen und deswegen weiter fallenden Kursen. Die hohe Inflation ist dabei natürlich entscheidend, die dazu führen kann, dass die Konsumenten einfach sich bei Konsum zurückhalten. Robert, wie sieht's denn aus bei uns in Österreich?
Der Wiener ATX hatte seinen Tiefpunkt am 5. Juli und seitdem ging es langsam, aber stetig wieder bergauf. Er liegt aber noch immer knapp 20% im Minus. Beim Frankfurter DAX war der Tiefpunkt übrigens auch am selben Tag. Er liegt aber nur 13% im Minus. Übrigens, trotz Lieferengpässe und wirtschaftlicher Folgen des Ukraine-Kriegs haben viele deutsche Börsenschwergewichte im zweiten Quartal gute Geschäfte gemacht. Der Umsatz der DAX-Konzerne stieg in der Summe innerhalb eines Jahres um 13,7% auf fast 450 Milliarden Euro, wie das Beratungsunternehmen EY festgestellt hat. Es war der höchste Wert in einem zweiten Vierteljahr seit Beginn der Auswertung 2013. Der operative Gewinn der 40 DAX-Konzerne sank hingegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 19,3% auf knapp 40 Milliarden Euro. Es war aber immer noch der zweithöchste Wert im Zeitraum April bis Juni. Bisher gelingt es EY zufolge vielen Unternehmen auch, steigende Material-, Logistik- und Energiepreise weiterzureichen. Zudem ist die Nachfrage in vielen Branchen noch hoch. Jetzt kommen wir aber zur schlechten Nachricht. Das alles kann sich in den nächsten Monaten rasch ändern, meint EY. Angeschoben wurden die Geschäfte vor allem von hohen Zuwächsen in den Vereinigten Staaten mit plus rund einem Viertel. Dabei spielten auch Währungseffekte eine Rolle und das kann sich natürlich jetzt auch auf Dauer wahrscheinlich nicht so ganz ausgehen.
Schauen wir mal, wie lange der Euro unten bleibt. Wird wieder eine Frage unserer Zinspolitik werden. Aber dieses Thema lassen wir heute mal kurz.
Das lassen wir beiseite. Aber Rüdiger, was sagst du eigentlich? Bist du mehr welcher Vertreter? Der Bärenmarkt-Rallye oder dass es jetzt schon wieder langsam bergauf geht?
Ich halte extrem wenig davon, weil ich es einfach nicht einschätzen kann. Ich glaube langfristig, wenn wir wirklich Aktien auf 5 Jahre, auf 6 Jahre betrachten oder vielleicht sogar auf 10 Jahre betrachten, dann sind das zum Teil wirklich im Moment noch immer gute Einstiegskurse, die wir finden. Aber es soll dann niemand traurig sein, wenn es kurzfristig mal 10%, 15%, 20% im Minus ist. Ja.
Und machst du was aktiv?
Ja, ich hab nachgekauft ein wenig. Das letzte war im Uber Technologies, wo ich rein bin, die sich ganz gut entwickelt haben. Und ich bin gerade dabei, mit den ARK ETF zu kaufen, den ganz normalen, weil der auch im Moment relativ unten ist. Und ich glaube auch, langfristig gesehen kann das Sinn machen.
Mhm. Ja. Wir schauen uns das an, würde ich sagen.
Aber wie gesagt, das sind kleine Beimengungen. Berkshire Hathaway und diese konservativen Dinge spielen ja natürlich eine größere Rolle im Portfolio. Ja. Gut, schauen wir uns ein paar Einzelwerte an. Walmart hat diese Woche Zahlen vorgelegt. Das letzte Mal sind sie ja gleich um 20% runter bei den Zahlen vor 3 Monaten. Jetzt waren die Zahlen aber ganz gut. Walmart an der Börse um 5% rauf, denn der Gewinn pro Aktie um 10% höher als erwartet. Und das Management ist auch für das zweite Halbjahr optimistisch. Ich habe ja auch im Q2 bei Walmart meine Jeans gekauft um $18. Früher waren es $14. Auch das ist Inflation.
Ja, und in Euro umgerechnet bist du noch schlechter ausgestiegen.
Ja, es ist furchtbar. Aber trotzdem finde ich den Preis noch immer ganz kompetitiv, sagen wir so.
Fein.
BHP Billiton, der weltgrößte Bergbaukonzern, hat ebenfalls Zahlen präsentiert. Der Konzern hat im letzten Jahr so viel verdient wie noch nie. Bei den Rohstoffpreisen auch nicht überraschend. Der wichtigste Markt für den australischen Konzern ist ja China. 60% gehen dorthin und dort sind die Wachstumsaussichten jetzt wieder besser. Deswegen auch ein positiver Ausblick. Es soll mehr Eisenerz, Kupfer und Nickel produziert werden. Aber natürlich auch hier ein bisschen Wolken am Horizont von Goldman Sachs aufgezeigt. Wenn der chinesische Immobilienmarkt sich nicht bald erholt, dann wird auch die Nachfrage gerade nach Stahl für den Bau irgendwann einbrechen. Die Aktie ist nach der Bekanntgabe der Zahlen um 5% rauf. Einen habe ich noch, Sixt, den Autovermieter. Dazu möchte ich gerne am Ende des Podcasts meine persönliche Sixt-Auto-Mietgeschichte von diesem Sommer erzählen, das kleine Staccato. Jedenfalls hat Sixt auch gute Zahlen vorgelegt. Der Erlös zwischen April und Juni ist zum Vorjahr um knapp 50% gestiegen, weil höhere Preise beim Verleihen verlangt werden können. Jeder, der sich ein Auto ausgeborgt hat, wird davon ein Lied singen können. Es gibt weniger Autos, Stichwort Lieferkette, und mehr Reiselust, Stichwort Corona-Pause, mehr Nachfrage, weniger Angebot. gut für die Vermieter. Dennoch bewegt sich die Sixt-Aktie in Summe eher nach unten. Seit Jahresanfang um 28% im Minus. Okay, da gingen ja die meisten Aktien runter. Aber auch seit Bekanntgabe der Zahlen bis jetzt, das war letzte Woche, auch um 3% runter. Und warum ist das so? Viele Analysten glauben nicht, dass die höheren Preise Bestand haben werden. Wenn wieder mehr Autos kommen und damit auch mehr Mietautos, dann wird das Angebot natürlich steigen und dann wird dieser Preisvorteil wieder zurückgehen. Ist Sixt übrigens dann auch ein Kandidat für den Übergewinn? Ich frage nur für einen Freund.
Wahrscheinlich, ja.
Auch ein Übergewinn.
Sixt
auch Übergewinn.
Sixt auch gleich besteuern.
Ja. Und PHP Billion auch, weil Rohstoffmangel, Übergewinn besteuern. Übergewinn
besteuern, ja.
Und Walmart vielleicht nicht, das müssen wir noch schauen. Das könnte sein.
Das können wir durchgehen lassen, ja. Gut, kommen wir zu was Ernstem. An dieser Stelle wie immer unser Hinweis, die Erwähnung von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Wenn du mit deinem eigenen Geld investierst, bist auch du dafür verantwortlich. Wir sind für unser eigenes Geld verantwortlich und das ist in Zeiten wie diesen schon schwierig genug. Informiere dich bitte immer möglichst breit, bevor du dich zum Kauf einer Aktie oder eines anderen Anlageinstruments entschließt. Das gilt natürlich auch beim Verkauf.
Und manchmal informiert man sich gut über alles, wie ich zum Beispiel, als ich mir Netflix-Aktien gekauft habe vor geraumer Zeit. Und trotzdem hilft's nichts. Netflix, ja, die Aktie relativ schlecht, kommen wir gleich dazu. Und die zweite Hiobsbotschaft, die Netflix bekommen hat, Disney Plus hat Netflix in der Zahl der Abonnenten überholt. Nämlich das Match steht 221,7 Millionen für Disney und nur 220,7 Millionen für Netflix. Man muss aber dazu sagen, Disney erlöst insgesamt pro Abo weniger als Netflix. Die Disney-Aktie ist aber seit dem Tiefstand vor 2 Monaten um etwa 35% gestiegen, seit Jahresanfang um 20% im Minus. Netflix ist im letzten Monat um 40% drauf, die gute Nachricht, die schlechte, seit Jahresanfang, wie schon anfangs angedeutet, um 58% im Minus.
Bleiben wir in den USA ein bisschen. Wir haben ja schon vor 2 Wochen berichtet, Chinas Unternehmen drohen mit dem Rückzug von der Börse in New York. Immerhin sind 270 chinesische Unternehmen an der Wall Street gelistet. Grund ist, dass die USA einen vollständigen Einblick in die Bücher und die Prüfunterlagen chinesischer Unternehmen fordern. China verweigert das aber mit Verweis auf die nationale Sicherheit. Eigentlich sollte es eine Lösung bis Jahresende geben, doch nun machen die ersten Firmen ernst. Der Lebensversicherer China Life, die Ölriesen Sinopec und PetroChina, der Alu-Konzern Xalco sowie der Chemiekonzern Sinopec, Shanghai Petrochemical, kündigten Anträge für ein Delisting ihrer US-Hinterlegungsscheine noch im August an. Sind die 5 jetzt nur der erste Anfang oder eine Reaktion auf die Spannungen rund um Taiwan? Oder ist es als Kompromiss zu betrachten, denn die 5 sind alles Staatsunternehmen? Sprich, den privaten chinesischen Konzernen scheint es offenbar selbst überlassen zu bleiben, wie sie reagieren. Kann sein, muss aber nicht. Bedenkt man, wie die Chinesen seit einiger Zeit bei den Firmen hineinregieren. Also ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Ja, ich beobachte jetzt auch mit Spannung und es macht auch Druck auf 2 Aktien, die ich im Portfolio habe, nämlich JD.com und Tencent. Und beide sind neben vielen anderen Problemen auch durch diese Börsenlistungsgeschichte ein bisschen unter Druck geraten. Und im Moment sind China-Aktien eher etwas für Mutige, die glauben, die chinesische kommunistische Partei vorhersagen zu können. Das ist noch schwieriger, als die Märkte vorherzusagen, glaube ich. Gut, Robert, du hast eine Höreranfrage reinbekommen.
Ja, nämlich von unserem Stammhörer Peter. Er fragt, was wir von Investments in die Aufzugsbranche halten. Nun, das ist ein sehr spezielles Thema, wir haben uns das ein bisschen angesehen. Also es gibt 4 große weltweite Player, nämlich Schindler, Otis, Kone und Thyssen. Thyssen hat das Geschäft mit Aufzügen aber vor 2 Jahren an eine Finanzgruppe verkauft, die nicht an der Börse notiert, somit sind die mal draußen. Geblieben ist dann nur der bekannte Name. Beginnen möchte ich jetzt zunächst mit Otis. Das New Yorker Unternehmen hält sich an der Börse heuer relativ solide, nur knapp 5% im Minus. Die Analysten sind aber nicht sehr zuversichtlich. Von 16 raten nur 5 zum Kauf, 2 zum Aufstocken. Das durchschnittliche Kursziel ist bereits erreicht. Die jüngsten Quartalszahlen waren so lala, KGV mit 28 jetzt auch nicht gerade nachgeschmissen. Mhm. Schindler wiederum hat seit Jahresbeginn 28% verloren. Die Schweizer, die der weltweit führende Hersteller von Rolltreppen und der zweitgrößte Hersteller von Aufzügen sind, haben im abgelaufenen Quartal bei Umsatz und Gewinn nachlassen müssen. Hinzu mussten die Gesamtjahresziele gesenkt werden. Von 12 Analysten empfehlen nur 5 kaufen oder aufstocken. Das durchschnittliche Kursziel ist nur 12% vom aktuellen Kurs entfernt. Das KGV ist mit 70 auch viel zu hoch. Auch nicht gut läuft es für Kone. Das finnische Unternehmen notiert in Helsinki und hat heuer schon ein Drittel seines Börsenwerts verloren. Das KGV liegt bei 27. Auch die Finnen mussten ihre Jahresziele nach unten revidieren. Von 24 Analysten raten 10 zum Kaufen oder Aufstocken. Immerhin liegt das durchschnittliche Kursziel noch 25% über dem aktuellen Kurs. Unterm Strich meinen wir eher nicht investieren, die Probleme werden tendenziell größer. Die das sind geringere Bautätigkeit, vor allem in einem der Kernmärkte, China. Da gab es auch jetzt dieser Tage wieder schlechtere Zahlen von der Konjunktur, die dürften deutlich drunter sein. Das hat nämlich sogar die chinesische Regierung gesagt. Also wenn sogar offizielle Stellen zugeben, dass es nicht ganz so gut läuft. Ist das kein gutes Zeichen, aber klar, bei dieser Corona-Politik. Ja, und diese geringere Bautätigkeit wird sich aber weltweit noch intensivieren angesichts steigender Zinsen und rückläufiger Konjunktur. Und dann kämpfen die Hersteller ja auch noch mit Lieferschwierigkeiten. Das werdet ihr vielleicht bemerken, wenn ihr irgendwo hingeht und da fahrt der Aufzug schon seit 5 Tagen nicht mehr. Die stehen dann halt länger still und das ist in jüngster Vergangenheit öfters passiert. Also meines Erachtens würde ich jetzt von Aufzugsfirmen momentan nicht wirklich viel erwarten. Die fahren eher in den Keller als nach oben.
Ich habe gewusst, einer von uns beiden wird ein billiges Wortspiel machen damit, wie auch Aufzugsaktien fahren nicht immer nach oben, es kann nicht immer aufwärts gehen mit Aufzügen.
Na, da hast du aber mich
danke,
schon
Robert, aber danke, gerne, Robert, gerne. Dass du mir diese Last von der Seele genommen hast.
Ja.
Gleich erzähle ich meine Geschichte. Vorher noch unsere kleine Verabschiedung. Als der Capo dahinter, dann kommt natürlich noch eine kleine Geschichte, weil die dranbleiben.
Da freue ich mich schon.
Ja. Das war's für dieses Mal. Wer schreiben möchte, eben ein ziemlich gut veranlagt, kurier.at. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, uns bewertet und abonniert und wir sind nächste Woche natürlich auch wieder für euch da.
Aber du hast doch unseren Lieblingsfreund vergessen, oder?
Unseren Lieblingsfreund? Ah, da war doch noch was. Du hast ja vollkommen recht. Wie konnte mir das widerfahren?
Eben.
Ich bin schockiert von mir. Moment, hier kommt um die Ecke. Unser Elon Musk Weekly. Ja, Elon Musk Weekly und mit einer großen Überraschung für alle Stammhörer dieses Podcasts, dieses Mal von Robert vorgetragen.
Ja, und ich mache es auch nur ganz kurz, weil Rüdiger hat eine so tolle Six-Geschichte. Deswegen halte ich es ganz kurz. Elon Musk will Manchester United kaufen.
Nein.
Doch. Oh. Oder auch nicht. Denn er hat getwittert, er will Manchester United kaufen und schon kurz darauf hat er gesagt, nein, war alles nur ein Scherz. Doch nicht.
Das ist aber schon lustig.
Ja, wir haben alle sehr gelacht, wahrscheinlich in Manchester weniger, aber...
Gut, nicht ganz so zum Lachen war mir zumute, als vor ein paar Wochen mein Tesla auf einer deutschen Autobahn eingegangen ist und ich am Bannenstreif auf den ADAC warten musste. Der ADAC vorbeikam und dann gesagt hat, aha, ist Elektroauto, ich sag's dir gleich, dieses Klumpert, sowas kaufe ich mir nie. Ja, also einfach der Support, den du auch gerne hast, wenn der Bahnenfahrer, wollen Sie nicht vielleicht die 12-Volt-Batterie aufladen? Ah, das greife ich nicht an. Und du sagst, ja, auch schön, also haben wir es mal besprochen. Gut, Auto wird abgeschleppt, klappt alles, danke an den ÖMDC an der Stelle, alles cool. Und ich brauche ein anderes Auto, um meine Reise fortzusetzen und gehe zur Firma Sixt.
Klingt doch bis jetzt noch...
Vorher war ich bei der Firma Europcar, muss ich dazu sagen. Die Firma Europcar hat eine Zahlungsseite, bei der ich immer rausgeflogen bin, nachdem ich im bayerischen Dieselzug versucht habe, unterwegs mein Mietauto zu buchen, was nicht geklappt hat. Und ich habe es auf das schlechte Netz der Deutschen Telekom geschoben, war aber nicht so, denn, und jetzt kommt's, bei Europcar scheint die Politik darin zu bestehen, wenn man keine Autos hat, wirst du als Kunde bis zur Payment-Seite gelost und die verweigert dann den Dienst.
Macht
Sinn. Das heißt, du kommst dort rein, bei Europcar, in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs und sagst, ja, grüße, haben Sie ein Auto für mich? Und er sagt zu dir, wir haben keine Autos. Und du sagst, wie, keine Autos? Nein, wir haben keine Autos. Es gibt in ganz München keine Autos. Sag ich, schlecht, ja. Dann hat meine Frau bei Sixt angerufen und hat uns ein Auto bestellt und wir fahren dann mit dem Taxi zu Sixt und werden dort begrüßt mit dem klassischen Gruß von deutschen Autoverleihern. Wir haben es gelernt.
Wir haben keine Autos.
Ganz genau, so war es. Ja. Wir haben keine Autos. Ich sag, Moment, ich habe eine Reservierung. Ich hatte sogar zwei, weil mittlerweile sogar der ÖMDC mir auch eine geschickt hatte. Ich habe zu ihm gesagt, ich bin Ihr Kunde des Tages. Ich habe zwei Buchungen und brauche nur ein Auto. So gut wird es für sie nie wieder. Und der hat mir dann wirklich dann ein Auto gegeben, mit dem ich dann gefahren bin. Ich habe gesagt, ich würde das Auto gerne 2 Tage später in Wien zurückgeben, eine Einwegmiete. Sagte, kein Problem, mache ich alles so. Ich fahr in die Schweiz zu Verwandten und sehe dann irgendwann diesen Mietvertrag, weil du siehst ja nicht mehr den Mietvertrag, den du unterschreibst. Unterschreibst auf einem Screen irgendwie irgendwas und hast ja keine Ahnung, was da drinnen steht. Und dann sehe ich, Rückgabe nach 24 Stunden in München. Ja, also die Einwegmiete ist super umgesetzt. Meine Frau ist so nett und ruft bei Sixt an und hört immer diesen schönen Spruch von Sixt. Our passion is your advantage. Und ich finde es einen schönen Spruch, our passion is your advantage. Ist nicht ganz so gut, wenn du ihn 20 Mal hintereinander hörst oder 30 Mal, wenn du lange wartest und gleichzeitig auch noch 4 Mal aus der Leitung geworfen wirst. Gut, wir rufen dort an und sagen, ja, könntest du das ändern, die Buchung? Sagst, ja, kein Problem, wir ändern das, Einwegmiete nach Wien, alles cool. Ja, gut, passt. Nächsten Tag fahren wir dann zurück nach Österreich, nach Wien und bringen das Auto dann zum Sixt im Hilton. Ein verwunderter Mitarbeiter von Sixt schaut uns an und sagt, was machen Sie hier mit dem Auto? Das war 24 Stunden in München fällig. Und ich sage, ja, aber wir haben doch angerufen bei euch, ja. Okay. Der war aber nett, hat das Auto dann trotzdem zurückgenommen und ich hatte Kostenübernahme durch den ÖMTC, weil der ÖMTC ja, ich habe einen Schutzbrief des ÖMTCs und das erste Mal habe ich ihn gebraucht, glaube ich, nach 20 Jahren, wo ich dafür zahle, schön ihn zu haben. ÖMTC übernimmt die Kosten. Sixt schickt mir daraufhin eine Rechnung natürlich. Meine Frau ruft beim ÖMTC an und sagt, was ist da los? Ja, das fixen wir und so weiter. Sixt schickt einen Storno der Rechnung, sehr schön. Eine Woche später schaue ich wieder in die Post, was ist da? Eine neue Rechnung von Sixt. Genau. Und wir rufen wieder bei mir im CA an und wahrscheinlich kommt jetzt wieder ein Storno. Und wenn die Geschichte irgendwann mal erledigt ist oder verjährt, eines von beiden, werde ich dann hier Kunst tun. Abschlusspointe noch der Geschichte. Nachdem ich das Auto im Hotel Hilton zurückgegeben hatte, bin ich dann noch durch den Startpark gegangen mit meiner Frau. Und jetzt gehen wir noch auf ein Bier im ersten Bezirk trinken, weil nach all dieser Aufregung, jetzt haben wir das. Läutet mein Handy und ich höre, ja, grüße, ADAC hier, ich bin da wegen der Ballernhilfe, sage ich, das war vor 50 Stunden, dass mein Auto eingegangen ist. Ja, sind Sie jetzt beim Fahrzeug? Nein, ich bin nicht. Warum sind Sie nicht beim Fahrzeug? Ja, weil es vor 50 Stunden war und ich will echt nicht so lange auf einer deutschen Autobahn sitzen, so cool ist das auch nicht. Aha, na gut, nichts für ungut. Und er sagt, okay, jetzt haben wir das endgültig erledigt, dieses Problem. Auch das stimmt nicht ganz. Eine Stunde später, ÖMTC-Schutzbrief-Hotline, wir haben gehört, Sie sind nicht beim Fahrzeug. Und ich sage, hören Sie, das war vor 51 Stunden, dass das Auto eingegangen ist. Was erwartet ihr von mir? Ja, wo ist denn das Fahrzeug jetzt? Ja, das ist abgeklebt worden von einem ADAC-Mobilitätsdienstleister, also ein lokales Unternehmen, die halt für den ADAC Autos abschleppen und steht dort und dort. Ich habe mir zum Glück von dem eine Visitkarte geben lassen.
Das war
ja, woraufhin der ÖMTC mich mit der Frage erstaunt, sind auf dem Fahrzeug noch Kennzeichen? Und ich sage, ja, also ich kann es nicht sicher sagen, aber weil ich das Auto zurückgelassen habe, waren da noch Kennzeichen drauf. Okay, ja. Und dann kam das Auto zurück nach Österreich. Ich kürze das jetzt ab, weil sonst wird es wirklich mittagsjournalartig von der Länge her. Aber das Auto kam zurück nach Österreich und Tesla hat es gerichtet. Und jetzt das Positive, komplett auf Garantie. Bei einem Auto, das über 6 Jahre alt ist und 220.000 Kilometer drauf hat.
Da muss ich auch mal sagen,
Hut ab. Ja, muss man echt sagen, Hut ab.
Meisten Garantien laufen nur 5 Jahre.
Genau, 8 Jahre Garantie auf Antrieb und es war ein anderes Problem, es war letztlich der hintere Motor kaputt.
Okay.
Gut, das war meine Geschichte für heute und wir hören uns alle wieder nächste Woche. Da sind wir vielleicht reicher.
Aber ziemlich sicher weiser.
Und hoffentlich ein funktionierendes Auto.
Definitiv.